Das heißt, wir haben bei uns alle Prozesse digitalisiert. Wenn man bei uns Altkleider abgibt, hat man ab dem Zeitpunkt, ab dem man seine Altkleider anmeldet, die komplette Rückverfolgbarkeit bis zur gerissenen Faser. Also sowohl in der Sortierung heißt ja, ich habe im Normalfall einen gemischten Anfall an Altkleidern. Dann schlüsseln wir das auf in die verschiedenen Sortierkriterien und wir können einem Kunden am Ende sagen, in welchem Faserballen, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Standort sein Altkleiderballen oder seine Altkleidereinlieferung gerissen worden ist. Und das ist für uns elementar, um den Benefit zu haben, dass eben jeder, der, ich sage jetzt mal, ordentlich handelt und eben nicht einfach nur sagt, Altkleider ist mir egal, geht irgendwo hin und aus dem Augen, aus dem Sinn, dass die Leute den Nachweis haben und wissen, mein Textil, was ich als Unternehmen als Abfall habe, da gibt mir Tönnies den Nachweis, das ist an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt in dieser Anlage verarbeitet worden.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Allein in Deutschland fallen jährlich 1,3 Millionen Alttextilien an, wovon ein Teil als Müll verbrannt oder auch als Secondhand-Ware in Drittländer exportiert wird. Was für eine Verschwendung! Das hat sich das Unternehmen Tönnies ebenfalls gedacht und bietet eine konkrete Lösung für das Recycling von Altkleidern an. Katja Wagner, eine der Gründerinnen von Tönnies, erklärt in dieser Folge, wie der Faserkreislauf bei Tönnies funktioniert und was hinter dem System der Kreislaufwirtschaft steht, aber auch, welchen Herausforderungen sie immer noch gegenüberstehen. Das große Ziel von Tönnies ist es, das Altkleidersystem in Deutschland zu ändern und dafür zu sorgen, dass Alttextil ein effizienter Recyclingstrom ist und aufzuzeigen, dass es sich wirklich lohnt, diesen Prozess zu nutzen. Als Dienstleister garantiert Tönnies eine unkomplizierte Abwicklung der Altkleiderverwertung, um den maximalen Wert aus jeder Faser zu ziehen und sie so lange wie möglich im textilen Kreislaufsystem zu halten. Und, neugierig geworden? Wenn du mehr über Tönnies erfahren möchtest und vielleicht Interesse an einer Kooperation hast, dann hör dir unbedingt diese Folge an.
Hallo Katja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, sehr schön. Genau, am besten stellst du dich gleich erst einmal vor, woher du kommst und was du so machst.
Ja, gerne. Katja Wagner, mein Name. Ich bin gelernte Textilbetriebswirtin und habe mit meiner Mitgründerin zusammen vor circa 1,5 Jahren das kleine, feine Startup Tönnies gegründet, das sich um Alttextilrecycling kümmert.
Okay, das war schon mal sehr gut, knapp und kurz und bündig, aber natürlich sollst du jetzt auch erstmal erzählen, wie das denn zu dieser Idee kam, Tönnies zu gründen. Und genau, was eure Vision dahinter eigentlich ist.
Ja, also ich bin ja jahrelang eigentlich in der Textilindustrie unterwegs gewesen, immer so im Bereich Corporate Fashion, Berufsbekleidung. Und da ist ein Problem immer da gewesen. Und das ist, was passiert eigentlich am End of Life? Das heißt, in den letzten Jahrzehnten kann man schon fast sagen, ist sehr viel in Richtung Produkt, Lieferkette, ein gutes Geschehen, also wenn wir über Organic Cotton sprechen, über Sozialstandards, aber so das End of Life, also das, was hier passiert mit den Textilien, wenn sie nicht mehr tragbar sind, da ist eben noch nicht so viel passiert. Und genau das war eigentlich so mein Anreiz zu sagen, hier ist so viel Masse an Müll, der aber eigentlich Wertstoff ist, das müssen wir doch nutzen und daraus was machen. Und ehrlicherweise dachte ich erst, dass es für Schuhe möglich ist. Also mein Gedanke war tatsächlich erst einmal, Schuhe recyclingfähig zu gestalten, um sie dann dem Recycling zu geben. Das ist noch ein bisschen zu komplex gewesen und so sind wir jetzt sozusagen bei der einfacheren Fraktion Textil gelandet.
Das hätte ich jetzt aber auch gleich gesagt, also Schuhe zu recyceln, halali, also das ist ja wirklich super komplex. Ich weiß gar nicht, wie viel Also so ein Sneaker, aus wie vielen Teilen der teilweise ja besteht. Das sind ja mega viele Teile und unterschiedliche Materialien dann ja auch. Also
Ganz genau so. Aber jetzt
gleich.
gibt es auch die Projekte. Also jetzt, ich hätte nur 3 Jahre später anfangen müssen. Also jetzt gibt es die ersten Projekte, die auch ganz erfolgsversprechend sind. Also genau, da war ich aber noch einen Ticken zu früh. Und mit Textil sind wir, glaube ich, jetzt genau am Zahn der Zeit angelangt.
Absolut. Ich denke auch jetzt auch gerade mit den ganzen Regularien, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu. Das ist ja allgemein das Problem, ne? Wir haben einfach zu viel, viel zu viel Müll, Überproduktion ohne Ende. Das sind ja gerade die Themen, die halt so herumschwirren wirklich. Und da seid ihr ja wirklich jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Leider auf der einen Seite, aber Gott sei Dank, dass ihr dann schon Hilfe sozusagen oder eine Hilfestellung dazu geben könnt.
Genau. Also das ist auch so unser Ziel, wirklich die Unternehmen auf dem Weg zur operativen Umsetzung zu unterstützen. Also so ein bisschen weg von theoretischen Konzepten und Consulting hin zu wirklich, wie kann man operativ Kreislaufwirtschaft umsetzen, damit sie nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich ja pragmatisch und ökonomisch funktioniert.
Also dann arbeitet ihr direkt gleich mit direkten Textilherstellern oder Textilunternehmen zusammen und macht da so Pilotprojekte dann, um zu
Genau,
schauen,
also
okay.
wir machen nicht nur Pilot, wir machen auch tatsächlich schon ganz normale Industrial-Scale-Projekte. Unser Fokus ist eigentlich von deutschen Marken oder Herstellern oder Industriekunden, also einfach, wo ein großer Anfall an Alttextilien ist, die Ware zurückzunehmen und den bestmöglichen Verwertungsweg zuzuführen. Und ob das dann ein mechanisches oder ein chemisches Recycling ist, das ist je nach Materialspezifikation unterschiedlich. Aber es ist wichtig, diesen operativen Prozess anzustoßen und dabei eben auch immer die kleinen Hürden von Sammlung, Sortierung, Prozessumsteuerung in Unternehmen, dass man das Ganze mal wirklich in die Umsetzung bringt.
Jetzt hast du auch schon gerade eben mechanisches und chemisches Recyceln erwähnt. Das wäre ganz toll, wenn du das mal ein bisschen, glaube ich, mehr erklären könntest, was das eigentlich bedeutet und allgemein auch recyceln, weil es gibt ja auch immer dieses Recyceln oder Upcyceln. So, was sind da die Unterschiede? Wenn du da noch mal so ein bisschen was erklären könntest, das wäre ganz toll.
Gerne, ja. Also es gibt eigentlich zwei große Arten von Recycling, die wir uns anschauen müssen. Also natürlich erstmal die Abfallpyramide. Ich denke, das ist klar. Reuse, Repair geht immer vor Recycling und Turns kümmert sich quasi um diese letzte Stufe. Das heißt wirklich, ich kann es nicht mehr reparieren, und ich kann es auch nicht mehr tragen. Oder da gibt es eigentlich zwei große Verfahren, die man sich anschauen muss. Das eine ist mechanisch, wo also wirklich über Kraft, über Zug die Textilie auseinandergerissen wird und wieder in Fasern zerlegt wird. Das ist ein Verfahren, das kennen wir schon alle über Downcycling für Jahre und Jahrzehnte. Braucht natürlich Kraft, braucht aber eigentlich keine Chemie. Und das, was an dem Prozess passiert, ist, er ist sehr, sehr, sehr stark optimiert worden, dass die Faserlänge erhalten bleibt. Also von diesem billigen Recyclingprozess ist jetzt ein sehr hochwertiger Prozess geworden. Das ist auch schon in der Umsetzung, auch in Europa schon in vielen Ländern sehr gut und sehr hochwertig erreichbar. Und daneben gibt es das chemische Recycling, das eben auf verschiedene ja, Wegen die Faserstruktur quasi wieder zerlegt, um zum Beispiel den einen Stoff, also eine synthetische Chemiefaser, von einer zellulosischen, also von einer Naturfaser zu trennen. Das ist ein sehr gutes Konzept, um sehr hochwertige Fasern wiederherzustellen, die wieder chemisch weiterverarbeitet werden. Da muss man allerdings wissen, da sind wir in der Umsetzung einfach noch nicht so weit. Das heißt, da gibt es jetzt viele Pilotanlagen, da passiert sehr viel und es ist so ein bisschen die Vision, dass das wirklich die Problemlösung für die Masse an Textilien sein wird. Zum Stand heute müssen wir aber noch aufs mechanische Recycling für den Großteil der Artikel zurückgreifen.
Also habt ihr dann auch irgendwelche Textilien, wo ihr sagt, oh, okay, gerne, aber können wir nicht recyceln? Gibt's, also, weil das hört man ja auch immer noch mit den Monomaterialien und manche Zusammensetzungen nicht. Das liegt dann wahrscheinlich dann bei dem chemischen Verfahren, aber gibt es dann auch beim mechanischen Verfahren irgendwie Textilien, wo ihr sagt, das können wir echt nicht recyceln, das geht nicht?
Ja, also ich meine, in der Theorie kann das mechanische Recycling alles vertragen, ne? Weil es einfach ein sehr einfacher Prozess ist. Es kommt immer nur auf die Qualität am Ende drauf an. Und natürlich haben wir gerade eine Zeit, in der Frischfasern leider unfassbar günstig sind. Also wie in vielen anderen Wertstoffbereichen auch, ist das Thema immer noch ökonomisch so, dass ein Virgin Polyester frisch hergestellt günstiger ist, als wenn ich in Deutschland ein Alttextil sammle, sortiere und das recycle. Und das ist natürlich das Problem, warum sich viele Materialien nicht downcyclen lassen. Das ist aber kein technisches Problem, sondern ein ökonomisches. Wenn wir uns wirklich anschauen, was gar nicht geht, dann sprechen wir da über sowas wie Leder oder Kunstpelz oder Daune. Das sind einfach dann andere Verfahren des Recyclings, die jetzt sich für einen klassischen mechanischen Prozess nicht eignen würden. Ansonsten ist da die Materialmischung egal. Das ist beim chemischen Recycling sehr, sehr unterschiedlich. Da braucht man eine sehr hohe Sortenreinheit. Und dadurch, dass die Anlagen so groß und so teuer sind, muss man da auch sehr, sehr genau darauf achten, was man da für Materialien einkippt.
Okay, ja gut, das mit Leder, Daune, klar, das macht irgendwie Sinn, genau. Dass das halt schwierig ist, das stimmt, ja, okay. Und dann habt ihr sozusagen dann irgendwelche Partner, mit denen ihr dann zusammenarbeitet, also so Sortierungsstellen, wo ihr das dann nochmal alles hinbringt, oder geht ihr auch zu irgendwelchen Sortierhöfen, wo ihr sagt, okay, wir brauchen jetzt nochmal ein bisschen was, können wir was von euch haben, was wir recyceln müssen oder so?
Nee, genau. Also wir haben selber im Haus gar keine operativen Prozesse. Warum? Weil der Markt gerade so agil ist, so am Entstehen, dass es gerade für uns als Anfänger in ganz vielen Bereichen und wirklich End-to-End-Provider keinen Sinn macht, das in-house zu haben. Das heißt, wie läuft das bei uns ab? Wir haben ganz viele Einrichtungen, meistens im sozialen Feld, also Suchtkliniken oder auch eben standardsoziale Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten und die manuell die Textilien sortieren. Wir nehmen nur Artikel an von Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht in der kommunalen Sammlung unterwegs. Wir haben keine Straßensammlung. Wir leeren keine Alttextilcontainer. Wir nehmen wirklich das vorher spezifizierte Material von Unternehmen zurück. Und geben das dann in den bestmöglichen Verwertungsweg. Und da sind wir wieder beim Punkt, es gibt in Deutschland noch gar nicht alle Verfahren und auch nicht alle Stoffströme. Das heißt, wir denken da immer europäisch.
Okay, also arbeitet ihr nicht nur in Deutschland dann tatsächlich? Genau. Dann habt ihr euch.
Ja.
Ah, okay, ja. So, jetzt seid ihr schon, okay.
Genau, also das muss auch sein, weil natürlich, wenn man sich die textile Lieferkette anschaut, passiert hier in Deutschland sehr wenig. Und auch die Expertise fehlt dementsprechend. Also wenn ich in Länder gehe, nehmen wir mal Pakistan, einer der größten Baumwollanbauer der Welt, der weiß, wie er mit Fasern umzugehen hat. Da ist eine ganz andere Kompetenz da an Faserverarbeitung, als wir das jetzt hier in Deutschland hätten und haben. Und natürlich auch die Preisstruktur, wenn man sich anschaut, wenn wir wettbewerbs- und ökonomisch das ganze Thema Recycling aufbauen wollen, dann muss man sich dem Thema Preis stellen. Und wie wir wissen, ist in Deutschland eben alles sehr, sehr, sehr viel teurer als in den asiatischen Ländern, in denen halt üblicherweise Fasern verarbeitet werden. Und diesen Preisunterschied müssen wir natürlich schon auch überwinden, um überhaupt von der Theorie und von diesem Nachhaltigkeitsgedanken auch wirklich in einen ökonomischen Prozess zu kommen. Ich meine, wir sprechen in Deutschland immerhin von 1,3 Millionen Tonnen Alttextilien, die wir haben. Das muss ökonomisch funktionieren, sonst wird da am Ende kein Impact mit geschaffen werden können.
Hm. Okay, verstehe ich das dann? Also dann bringt ihr die, nee, wann nutzt ihr dann zum Beispiel, oder wann seid ihr dann global unterwegs?
Ab der Faser. Also die Faser wird in Deutschland verarbeitet und ab dann geht es wirklich in die Spinnereien der Welt. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder das Thema, wir haben bunte Fasern, wir haben selten astrein weiße. Das heißt, viele Spinnereien wollen uns natürlich nicht haben, weil sie nur weiß verarbeiten. Also genau aus diesen wirklich operativen Gründen ist es nicht möglich, das wirklich von Textils oder schwer möglich, nur von Textil zu Textil wieder alles in Deutschland zu machen.
Ja, okay, das stimmt. Und sag mal, das hatte man auch mal eine Zeit lang ja so ein bisschen gehört, qualitativ seien dann die recycelten Fasern nicht so stabil wie neue Fasern. Mhm. Habt ihr euch da auch schon irgendwie, sag mal, dann vielleicht weiterentwickelt oder dass ihr sagt, nee, das ist eigentlich auch nur ein Gerücht und stimmt sowieso nicht, weil ihr könnt qualitativ genauso gute Garne herstellen wie neue Fasern.
Naja, zaubern können wir nicht. Also wenn ich am Anfang schlechte Ware habe, dann wird auch die Ware am Ende schlecht sein. Also das Thema Fast Fashion ist für uns ein Thema der Qualitätsverluste. Umso schlechter die Ware ist, umso weniger bleibt übrig. Und nachdem der Prozess relativ teuer ist, müssen wir sicherstellen, dass wir hochwertige Eingangsware haben. Und aus der können wir auch wieder hochwertige Fasern machen. Aber ich kann natürlich nicht eine sehr günstige Mischware nehmen, die zusammenmischen und dann zu versuchen, da was rauszumachen. Das wird nicht funktionieren. Also der Schlüssel der Qualität ist die Sortierung. Und über eine gute und solide Sortierung, die nach Faserkomposition ausgelegt ist und nicht nach Resale, also ist es eine Hose oder eine Outdoorjacke und ist es von der oder der Marke, da kommt man auf gute Qualitäten und das ist eben genau die Herangehensweise, die wir dann auch ja, die uns den Erfolg verschafft hat, dass wir jetzt auch sehr gute Qualitäten bereits anbieten können.
Ja gut, wenn ihr halt auch wirklich mit Unternehmen oder mit Kunden direkt zusammenarbeitet, könnt ihr oder wisst ihr auch, was für Qualitäten ihr da dann bekommt oder könnt dann ja auch da wirklich auswählen und kriegt dann nicht irgendwie einen Haufen, sag ich mal, mit einem gemischten Sammelsurium zusammen, ne?
Genau, also es ist zumindest schon deutlich besser. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Firmen, ehrlicherweise die Firmen wissen oft auch nicht, was sie uns genau geben. Weil am Ende ist es dann auch aus der Designabteilung die Reste. Dann ist da noch eine Take-Back-Box im Laden, die ist dann auch noch zurückgekommen. Dann ist da noch irgendwie Reklamationsware, die irgendwie auch noch da. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sortenrein perfekte Ware bekommen. Das ist immer noch ein Mischmasch. Aber wir können natürlich sagen, den oder die Hersteller, die sehr kostengünstige und oft qualitativ schlechte Ware im Markt anbieten, die nehmen wir einfach gar nicht an. Und das ist natürlich schon den Luxus, sage ich mal, den wir jetzt im Vergleich zu einem Sammler haben, der jetzt irgendwie Alttextilcontainer sammelt und leert, den haben wir natürlich, das muss man schon sagen.
Ja gut, das stimmt, klar. Und sag mal nochmal zu dem chemikalischen Recyceln, genau, sagt ja der Begriff schon, da werden Chemikalien eingesetzt. Mhm. Wie oder worauf achtet ihr da, dass die nicht auch dann irgendwie halt umweltschädigend sind oder dann halt wirklich dementsprechend dazu passen zu dem ganzen Konzept?
Ja, also chemisches Recycling machen wir bei uns für Ware nur im Pilot- und im Teststarten. Also wir haben jetzt keinen Artikel bei uns im Sortiment, der chemisch recycelt worden ist. Das sind immer nur Pilotprojekte. Warum? Weil genau diese Fragen sehr schwer zu klären sind, weil es eben noch kein Massenprozess ist. Wir sind da immer noch bei Pilotanlagen, immer noch im Pilotstatus. Und am Ende ist auch da entscheidend, wie gut ist die Sortierqualität vorne, dass ich hochwertige Fasern rausbekomme, die eben mit wenig Lösemitteln auch aufzulösen sind und so weiter. Wie viele Faserarten habe ich? Also das hängt von sehr vielen Kriterien ab. Die kann man nicht einfach so pauschal quasi angeben.
Okay, also habt ihr eigentlich bevorzugt wirklich das mechanische Recyceln dann für euch auch dann so nicht entdeckt, aber dann entwickelt oder nutzt es dann einfach?
Genau, also das mechanische Recycling ist das, was eben jetzt gerade am Markt funktioniert. Wir sind technologieoffen und wir freuen uns über alles, was da kommt, weil wir natürlich uns auch erhoffen, dass wir auch mehr Stoffströme hochwertiger recyceln können, als wir das jetzt können. Aber wir sind eben auch Freund davon zu sagen, wir nutzen das, was regional funktioniert, weil eben auch da die Wirtschaftlichkeit funktioniert über die Masse. Und da müssen wir eben dann auch die Anlagen, die wir hier haben, auslassen.
Klar. Und sag mal, welche nachhaltigen oder weitere nachhaltigen Aspekte bringt das Recyceln mit sich noch? Kann man da irgendwie auch sagen, dass CO2 eingespart wird, dass Wasser eingespart werden? Ich weiß, es wird wahrscheinlich sehr viel Energie aber trotzdem dafür verwendet. Aber habt ihr da mal irgendwelche Vergleiche gemacht oder so, wo wir sagen können, okay, das ist auf jeden Fall besser, als wieder neu zu produzieren?
Genau, also die Vergleiche gibt's. Wir selber haben sie noch nicht gemacht. Das ist ehrlicherweise einfach eine Frage, dass Startups wenig Geld für Marktanalysen haben, die dann doch recht teuer sind. Aber wenn man sich die wissenschaftlichen Paper anschaut, davon gibt's genügend, dann ist das mechanische Recycling bisher der sinnvollere Prozess. Da dem vorgestellt sind noch die Putzlappenherstellung, die aber ein Standardprozess ist, den es gibt, der aber einfach nicht die Masse abdeckt. Und das Besondere am mechanischen Recycling ist, es verbraucht kein Wasser. Und ich weiß, dass gerade alle in CO2 rechnen, aber für mich ist Wasser eigentlich die Ressource der Zukunft, über die wir uns unterhalten müssen und auf die wir schauen müssen. Denn ich meine, wir wissen, dass Baumwolle irgendwie sehr viel Wasser frisst und wir wissen, dass Baumwolle in Ländern wächst, die zunehmend ein sehr starkes Wasserproblem haben. Das heißt, neben dem, dass es natürlich Sinn macht, Rohstoffe zu nutzen, die wir hier haben, ist auch das Thema, wie viel Baumwolle können wir denn eigentlich anbauen? Und das deutsche Lieblingsfaser ist halt immer noch Baumwolle. Also müssen wir doch das, was wir haben, möglichst wieder in den Kreislauf bringen. Und das ist die wahre Ersparnis, die ich sehe und auch für die Zukunft sehe, dass man einfach so ein bisschen CO2, ja, macht Sinn. Man kann das natürlich alles umrechnen. Aber in der Textilindustrie ist doch Wasser neben dem ganzen CO2 ein Riesenthema. Also sei es im Anbau, sei es in der Färbung. Und das wären für uns super spannende Zahlen. Da sind wir eigentlich jetzt eher in die Richtung dran, dass wir uns das mal genau anschauen und ermitteln.
Ja, nee, hast du recht, das stimmt. Also CO2 ist momentan immer so im Fokus einfach, ne? Aber Thema Wasser ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Das ist so ein Mitläufer, irgendwie so, als wenn es so selbstverständlich ist. Aber hast du recht, es wird super viel Wasser einfach verschwendet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, da gibt es ja auch immer dieser schöne Vergleich, wenn man ich glaube, ein T-Shirt, Jeans herstellt, keine Ahnung, wie viele Badewannen Wasser man da teilweise verbraucht für die Herstellung von einem einzigen Artikel. Und das muss man sich manchmal wirklich dann irgendwie so vor Augen führen. Ja, okay. Und sag mal, allgemein ist ja so gerade mit den ganzen Textilregulierungen auch das Thema Transparenz halt ja immer ganz, ganz wichtig und im Fokus mit dem digitalen Produktpass und. Und ich weiß auch, das habe ich auch da mal gehört, dass es halt immer schwierig ist, da Transparenz zu schaffen, wenn es wirklich Richtung Entsorgung geht, dass da irgendwo die Informationen dann halt fehlen. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt, wie man das auch in Richtung natürlich digitaler Produktpass, weil da muss man ja auch nachher angeben, okay, kann dieses Produkt recycelt werden und oder wo kann man es hingehen, damit es recycelt wird? Habt ihr euch damit schon mal schlau gemacht, was man da vielleicht anders machen kann oder seinen Beitrag zu beisteuern kann?
Kennst du schon Yesango, the New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, voll. Also das ist, deswegen habe ich, genau, also ich bin Textilerin, aber meine Mitgründerin ist Softwareingenieurin. Das ist von Anfang an in unserer DNA. Wir wollen ja nicht nur einen Prozess aufsetzen, sondern dieses Altkleidersystem, wie wir es gerade haben, hin zu einem transparenten End-of-Life-System hin entwickeln. Das heißt, wir haben bei uns alle Prozesse digitalisiert. Wenn man bei uns Altkleider abgibt, hat man ab dem Zeitpunkt, ab dem man seine Altkleider anmeldet, die komplette Rückverfolgbarkeit bis zur gerissenen Faser. Also sowohl in der Sortierung, heißt ja, ich habe im Normalfall einen gemischten Anfall an Altkleidern. Dann schlüsseln wir das auf in die verschiedenen Sortierkriterien und wir können einem Kunden am Ende sagen, in welchem Faserballen, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Standort sein Altkleiderballen oder seine Altkleidereinlieferung gerissen worden ist. Und das ist für uns elementar, um den Benefit zu haben, dass eben jeder, der, ich sage jetzt mal, ordentlich handelt und eben nicht einfach nur sagt, Altkleider ist mir egal, geht irgendwo hin und aus dem Augen, aus dem Sinn, dass die Leute den Nachweis haben und wissen, mein Textil, was ich als Unternehmen, als Abfall habe, wird eben nicht in den bekannten Wüsten landen, sondern da gibt mir Turns den Nachweis, dass es an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt in dieser Anlage verarbeitet worden. Finde ich extrem wichtig, um genau da die Unternehmen, die eben ordentlich arbeiten wollen, zu unterstützen, und das muss über Daten erfolgen, weil sonst wird es, glaube ich, schwer, das in die ganzen ESG-Reportings und Nachhaltigkeitsberichte irgendwie auch transparent zu verpacken, auch wenn wir jetzt irgendwie kein Zertifikat sind oder kein GRS oder irgendwas. Aber wir können es natürlich in unserem Portal für jeden darstellen, und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Also, aber es funktioniert ja irgendwie so ähnlich wie ein Zertifikat, ein Action-Zertifikat wie bei GRS oder auch GOTS, ne, dass man halt wirklich sehen kann, okay, wo ist dann mein Produkt irgendwie jetzt oder wie war der Verlauf von meinem Produkt einfach? Genau. Ne? Wo finde ich es später dann? Und macht ihr es aber auch so, dass, sagen wir mal, Unternehmen A gibt euch Altkleider, aber es kann sein, dass das recycelte Material für Unternehmen B dann genutzt wird? Oder bleibt es in der, nee. Ja, okay.
Nee, also das wäre natürlich in unserer perfekten Welt, wäre das so, dass tatsächlich jeder Kunde, der uns, weiß ich nicht, 100 Tonnen gibt, auch 100 Tonnen Fasern abnimmt. Wir müssen aber schon auch ehrlich eingestehen, und ich glaube, das können alle, die am Markt uns begleiten, auch wiedergeben, recycelte Faser ist für ganz viele noch ein ganz neues Thema. Also wie schaut ein Stoff aus, wie verhält es sich? Kann ich das waschen? Kann ich das bedrucken? Kann ich da Ökotext mitbekommen? All diese Themen. Und das ist schon so ein bisschen, ich würde sagen, die Challenge als Vorreiter am Markt, dass man natürlich auch so ein bisschen Bildungsarbeit leisten muss im Sinne von, ja, schaut gut aus, ist nicht nur grau, ist kein Malervlies, kannst du waschen, kannst du trocknen, geht in der, also so, das ist schon so ein bisschen das witzige Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen dürfen, ja.
Ja, glaube ich, ja, das ist immer noch, es ist noch ziemlich neu. Wenn man nicht auch in dieser Blase drin
Genau,
steckt,
ja.
dann hat man sich da auch noch nicht so mit beschäftigt, ne? Aber ich glaube, da kommt man wirklich nicht drum herum, weil genau die Gesetze stehen vor der Tür. Die kommen euch ja eigentlich auch dann wirklich jetzt zugute, oder? Also, weil ihr leistet ja eigentlich schon einen Beitrag dazu, um die Anforderungen zu erfüllen, oder nicht?
Ja, ich, ehrlich, aber also ja, sagen wir mal so, ja. Also ohne Gesetze wird sich nichts ändern, weil natürlich das ökonomische Prinzip dahinter noch nicht funktioniert. Wie in jedem Recycling ist es Masse. Solange der Gesetzgeber da nicht seinen, ja, Soll dahin gibt, dass er entweder die thermische Verwertung für Textilien besteuert, also teuer macht, oder die Rohstoffpreise teuer macht und damit Rezyklate fördert, muss es einen gesetzlichen Druck dahinter geben, dass man teurer verwertet oder teurere Fasern einkauft. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele Kunden, die sagen, bevor die Gesetze nicht fertig sind und ich muss, mache ich auch gar nichts. Also da teilt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und natürlich EPR-Herstellerverantwortung. Da wissen einfach viele noch gar nicht so richtig, was auf sie zukommt und sie wissen, sie werden irgendwas bezahlen müssen. Da ist natürlich schon auch viel Zurückhaltung von wegen, naja, bevor ich nicht weiß, für was ich bezahle, kann ich jetzt auch mal noch warten, was ich ändern sollte. Das breite Wissen über die Gesetze ist, glaube ich, nicht vorhanden, auch einfach, weil es sehr, sehr, sehr viel ist, was sich gerade ändert und weil es auch wirklich schwer ist, den Überblick zu behalten. Da kommt uns, ja, also ich glaube, es ist gut und wir freuen uns auch, dass da was passiert. Der Rückenwind, glaube ich, kommt aber erst, wenn die Gesetze wirklich beschlossen sind, und zwar nicht nur auf EU-Ebene, sondern wirklich hier für Deutschland, dass man weiß, wer ist denn Sammler, wer ist, wir haben auch rechtliche Themen nicht geklärt hier, wer ist denn Inhaber von dem Abfall, wer darf wo sammeln, also Take-Back-Box in Laden, ist es eigentlich okay, weil das ist ja irgendwie eigentlich eine Abfallbewirtschaftung. Das sind noch viele rechtliche Fragen auch noch nicht geklärt.
Ja, das stimmt. Da magst du recht haben, dass da viele dann erstmal sagen, so erstmal abwarten,
Ja.
bis das alles wirklich jetzt irgendwie rechtlich festgelegt wurde. Aber ich denke nach wie vor, man sollte sich durchaus damit schon mal ein bisschen beschäftigen, um dann nicht nachher das ganz, ganz große Paket irgendwie vor sich zu haben, was man dann sowieso irgendwann wuppen muss. Also.
Ja, und das finde ich auch so spannend. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil die großen Unternehmen sind sehr, sehr vorreitend und die ganz kleinen nachhaltigen. Das ist schon spannend auch zu sehen. Also wenn wir so mit Kunden sprechen, dann hast du wirklich super kleine Unternehmen, die aber sehr, sehr gut informiert sind und du hast natürlich die ganz großen. Aber so die Mitte, die ist, glaube ich, eher ein bisschen auf Abwarten ausgelegt. Da sind wir jetzt gespannt, was die nächsten Wochen und Monate noch passiert.
Ja, gut, die Kleinen, die sowieso nachhaltig agieren, klar, die haben Interesse sowieso daran. Bei den Großen liegt dann der Fokus da natürlich von den Medien irgendwie dann sehr stark da drauf, ne? Also eigentlich eine ganz schöne Mischung, finde ich, die Großen als Vorreiter zu haben und dann können die Kleinen dann halt auch einfach mitziehen, denke ich mir. Und klar, das Beste wäre natürlich, was dann für euch nicht so gut wäre, wenn weniger Textilabfall hergestellt werden würde. Aber das
Wir sind da tiefenentspannt, weil wir haben so viel Textilien.
Ja, ich
Also
glaube.
auch so Mitbewerber hier in Europa, alles entspannt. Also jeder, der mit
Ich glaube auch.
Textilrecycling unterwegs ist, da gibt es keine Konkurrenz. Also die Mengen, die wir hier im Markt haben, das kann kein einzelnes Unternehmen bewirtschaften. Von dem her ist das alles cool.
Ich glaube auch, dass es auch nicht so in so einer schnellen Phase oder so reduziert werden könnte, dass wir keinen Textilabfall mehr
Ja.
haben, weil also leider ist es ja ein Thema Überproduktion immer noch. Ich hatte jetzt neulich auch gerade gelesen, ja, dass man halt auch mit den unterschiedlichen KI-Systemen vielleicht versuchen will, dass die Unternehmen dann einen besseren Überblick haben. Okay, wie viel habe ich noch am Lager? Wie viel muss ich wirklich noch produzieren? Wie viel wird üblicherweise nachbestellt? Ich glaube, das fehlte einfach auch diese Planung, irgendwie zu schauen, okay, wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch? Ach, nehme ich doch noch mal 100 weiße T-Shirts oder keine Ahnung, sowas.
Ja.
Ne? Also das kann natürlich da auch schon mal helfen, aber ich glaube nach wie vor, es wird immer noch. Ja, es wird zu viel definitiv produziert, da wird immer noch dann was über sein. Das glaube ich auch. Und sag mal, das hört sich ja alles jetzt total toll an und es läuft und funktioniert irgendwie, aber habt ihr sonst generell auch so bestimmte Punkte, wo du sagst, so puh, das haben wir uns jetzt auch anders vorgestellt, wie das jetzt läuft mit unserem Recycling-System? Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt auch echt noch ein Knackpunkt, da müssen wir nochmal dran arbeiten?
Ja, nee. Also anders vorgestellt haben wir es uns tatsächlich, weil auch wenn man die Zahl 1,3 Millionen Tonnen Alttextil in Deutschland liest und die schon tausendmal gelesen hat, sich das in einem Unternehmenskontext als Businessmodell mal aufzumalen. Das übersprengt gefühlt jede Excel-Tabelle. Also wirklich so, du rechnest und du rechnest und du denkst dir so, ja, aber das gibt's ja gar nicht. Wer soll denn am Ende alle diese Fasern wieder kaufen? Also dieses, die schiere Ausmaß an, was wir an Textilien produzieren, das ist einfach jedes Mal wieder verrückt zu rechnen, weil man darf natürlich nicht vergessen, wenn wir recyceln, geben wir ja Neufaser dazu. Das heißt, alles, was wir reinbekommen, mal 3 ist das, was wir an Garn hinten wieder herstellen. Und das sind einfach Mengen, die also wirklich, die für uns selber immer wieder imposant sind. Und ehrlicherweise, und das ist wirklich, das habe ich sehr unterschätzt, wie wenig offen und zukunftsorientiert auch die Brands, die Textilhersteller sind, sich an diesen recycelte Faser zu trauen. Also das ist wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit. Es wird sehr viel über Nachhaltigkeit geredet, es wird sehr viel über Zyklate geredet. Dabei geht es immer um Recycled PET, was wir alle wissen, wird früher oder später verboten werden, was also definitiv schon heute eigentlich in keinem Produkt mehr verwendet werden sollte. Aber es ist so viel Vorbehalt da und gleichzeitig so viel Fragen, die abteilungsübergreifend irgendwie nicht beantwortet werden können, weil es keiner richtig diesen Hut auf hat für Kreislaufwirtschaft. Also es ist irgendwie so ein Thema, das aus der Nachhaltigkeit kommt. Das Produkt soll sich irgendwie damit beschäftigen, weiß aber eigentlich gar nicht so, wie es das tun soll. Also diese Unwissenheit gepaart mit Kreislaufwirtschaft ist halt kollaborativ, also auch in einem Unternehmen selbst. Also da muss der Einkauf mit dem Nachhaltigkeitsmenschen und dem Produktionsverantwortlichen und vielleicht sogar dem Abfallmanagement mal an einen Tisch gehen. Und wir sehen das, also wir, das haben wir wirklich unterschätzt, wie aufwendig das ist, eine Firma quasi so in eine Richtung zu bringen. Und ganz ehrlich, daran wird es entweder scheitern oder nicht. Also wenn die Fasern keinen Marktwert haben, wenn die nicht abgenommen werden, dann können wir hier alle ganz toll darüber reden, dass wir unsere Textilien abgeben. Aber es muss jemand die Faser kaufen. Und wenn keiner die Faser kauft, dann funktioniert es für kein Unternehmen wirtschaftlich. Und dann wird das Recycling von Textilien wieder sterben oder ins Ausland verlagert werden. Das ist ganz einfach. Also das muss man, glaube ich, schon auch verstehen bei dem Thema. Es ist nicht nur toll zu sagen, wow, ich gebe jetzt Altkleider ab, sondern ich muss als verantwortungsbewusstes Unternehmen immer auch eine Faser kaufen, um diesen Kreislauf wirklich rumzumachen. Und da hätten wir gedacht, dass die Unternehmen deutlich schneller sind und sehen jetzt, dass wir da schon noch ganz schön viel Arbeit vor uns haben.
Ja, verrückt, aber eigentlich ist es so logisch, ne? Weil es ist der Kreislauf, genau. Ja. Aber das hatte ich neulich auch gerade irgendwo gehört, genau, gerade bei dem Modell der Kreislaufwirtschaft, es muss jeder in der ganzen Lieferkette irgendwie mitmachen und natürlich auch im Unternehmen, aber das ist ja allgemein mit den Nachhaltigkeitsthemen oft so, dass es in den Unternehmen immer noch an einer Stelle nur angesiedelt ist und nicht global gedacht wird, dass da also eigentlich auch die Designabteilung ja mit dabei sein muss, der Einkauf, also alle müssen ja ein Verständnis dafür haben, wie das funktioniert und wie der Beitrag dazu aussieht, den man selber dann leisten muss. Voll. Und ja, und wenn dann die Unternehmen dann noch nicht mal so richtig hinterstehen, wie soll denn der Endkonsument das dann verstehen?
Ja.
Also, na, da muss man ja auch dann Aufklärungsarbeit leisten. Und du sagtest vorhin auch, genau, ihr macht ja schon eigentlich oder ihr trainiert eigentlich die Unternehmen und klärt ihnen und schafft Bewusstsein und. Gebt ihr denen sonst dann auch irgendwelche Mittel an die Hand, damit die wiederum dann ihre Endkonsumenten, ihre KundenInnen dann wieder aufklären können über recycelte Materialien, was da der Vorteil ist, weil das muss ja auch dann wieder weitergegeben werden.
Eigentlich, also in der Rolle verstehen wir uns nicht so ganz, weil wir sagen, liebe Unternehmen, nutzt doch einfach das Material. Also ganz einfach, der Endverbraucher, der wird das Material akzeptieren, wenn es für ihn nicht gesundheitsschädlich ist, wenn es nicht teurer ist und wenn es sinnvoll hergestellt ist, dann wird er es akzeptieren. Aber ihr als Brand müsst euch doch dafür entscheiden, dass ihr diese Phase in euren Produkten nutzt und dass ihr das so macht, dass es ein Designteil ist. Ich glaube, der Verbraucher ist so weit weg von den Dimensionen und von den Ansprüchen, dass aus meiner Sicht wir nicht einfach dem Verbraucher sagen können, lieber Verbraucher, frag das doch einfach mal nach. Das liegt schon im Ermessen der Brand, die ja auch jetzt früher oder später gesetzlich eh dazu verpflichtet wird, Rezyklatanteile in der Ware zu haben. Und wenn wir, also wir haben eine Kollektion gelauncht oder schon mehrere Produkte, wenn ich nicht aktiv erzählen würde, dass das aus Rezyklat wäre, würde es ein Verbraucher auch nicht merken. Also wir sind in diesem Qualitätsspektrum angekommen Das heißt, aus meiner Sicht ist das Einzige, was einen davon abhält, dass wir natürlich noch einen kleinen Preisunterschied haben. Also ich sage mal so klassisch, Organic Cotton ist halt teurer als normales Cotton. Und diesen Preisunterschied werden wir haben. Und dann wird es aber ein Standard sein. Dann ist halt so, wie wir es bei Papier kennen. Es spricht keiner davon, dass man Blatt Papier aus Rezyklat besteht. So, das haben wir halt irgendwie, vor einigen Jahrzehnten haben wir darüber gesprochen, das ist Druckerpapier, das funktioniert und das andere nicht und so. Und so bei Lebensmitteln hatten wir es ganz lang, Lebensmittel für die Verpackung dürfen nicht aus recyceltem Kunststoff sein und so. Also wir haben ja ganz viele Stoffströme, bei denen das gleiche Thema war. Und von denen könnten wir ja sehr schnell kopieren und lernen und sagen, ja, das wird natürlich noch eine Entwicklung sein, bis wir perfekt sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Rohstoff, der genutzt werden kann. Und wenn es die Firmen einsetzen, wird der Verbraucher den Weg mitgehen.
Ja, das stimmt. Hast du recht. Also wird noch ein langer Weg sein, aber es sollte eigentlich dann irgendwann die Norm sein, ne? Dass man halt recyceltes Material in der Bekleidung hat oder die wieder genutzt wird und so. Aber ja, das kann gut sein. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie alle Nachhaltigkeitsthemen irgendwie. Ja.
Leider schon.
Ja, aber gut, es ist auch ein Prozess und wäre ja auch schlimm, wenn wir das alles von jetzt auf gleich irgendwie umsetzen könnten. Das würde, glaube ich, auch nicht funktionieren.
Leider bin ich super ungeduldig. Ich glaube,
das ist nicht gut dabei.
Ich glaube, es ist echt wirklich meine größte Schwäche, dass ich so ungeduldig bin, wenn man denkt, so, mein Gott, Leute, es steht doch schon alles da. Technologie funktioniert, hier, Preis ist da. Go, so, du musst nur umstellen. Es ist nicht das, so, da ist das Garn, gibt es Garn deiner Fertigung, die macht Strickware draus, du hast dein T-Shirt, alles wie immer. So, es liegt alles da, nutzt es. Und da merke ich natürlich, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob man im großen Unternehmen ist oder in so einer kleinen Spielwiese, die wir hier haben, wo natürlich vieles auch schneller geht.
Ja, ja, aber der Mensch ist halt auch so ein Gewohnheitstier manchmal.
Ja, mega.
Ne? Genau. Ach, bloß nicht das verändern, was man irgendwie schon immer gemacht hat. Voll. Das war doch immer gut so. Da kann man sich auch echt im Mund fusselig reden, glaube ich, teilweise. Das stimmt.
Aber wir sehen schon auch, dass wir immer so kleine Ambassadors haben. Also wir haben so in den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da gibt es immer so ein, zwei Leute, die das Thema einfach als Herzensprojekt sehen. Und dann funktioniert das auch richtig gut. Also du brauchst schon so Believer, die sagen, ja, ich will was ändern.
Absolut.
Und ja, ich weiß, ich muss jetzt den und den in meinem Unternehmen so ein bisschen mit an die Hand nehmen, aber mache ich schon. Und das ist natürlich dann auch schön für uns zu sehen, dass wir da immer so ein paar Komplizen im positiven Sinne haben.
Ja, cool. Ja, das hört sich gut an. Katja, ich habe jetzt auch schon die letzte Frage bei mir hier. Eigentlich ist das so ein bisschen in die Zukunft vorausschauend. Also wie gesagt, ihr habt angefangen jetzt und jetzt würde mich eigentlich nur mal interessieren, was du dir noch erhoffst oder erwartest von der Recyclingbranche in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was du so meinst, was sich da vielleicht noch tun wird und natürlich, was Turn da für eine Rolle spielen wird.
Unser Ziel ist nichts weniger als das Altkleidersystem hier in Deutschland zu ändern, weil wir eben sagen, es muss einen anderen Weg geben, als Massen an Secondhand-Ware zu exportieren und damit andere Märkte zu verändern. Das ist unsere große Mission. Unsere Erfolge sollten sein, dass es anerkannt wird, dass Alttextil ein Recyclingstrom ist, der sich lohnt, also diese Ökonomie dahinter zu bringen, die es jetzt gerade noch nicht so ganz gibt oder wo wir alle noch dran arbeiten müssen und dass es wirklich ein Standard wird, dass wir sagen, jede Firma, die x Tonnen Alttextilabfall hat, muss x Tonnen die gleiche Menge an Rezyklatfaser einsetzen und damit ein Gleichgewicht herstellen. Und wir hätten damit ein ganz, ganz neues Verständnis für Kleidung, für Circular Design, für alles, was damit zusammenhängt. Wir hätten ein neues Verständnis dafür, was Preispolitiken sind. Das heißt, es wird Leute geben, die bereit sind, mehr für Fasern zu bezahlen in der Eingangsware im ersten Zyklus, weil sie wissen, ich habe im zweiten Leben sozusagen noch einen Benefit davon. Also diese Kreislaufwirtschaft als Wirtschaftsmodell zu verstehen und nicht immer nur, ich sag's mal so in Anführungszeichen, als Nachhaltigkeitsthema, sondern wirklich als, es ist ein Kreislauf, der funktioniert wirtschaftlich. Das ist eigentlich unser Ziel, da wollen wir hin. Und wir würden uns wünschen, dass es da ganz viele Mitstreiter und Mitbegleiter gibt, die das eben genauso verstehen, dass wir nicht unsere Lieferkette nach hinten rum immer die ganzen Probleme, die Herausforderungen in die Lieferländer abschieben können. Und wenn wir hier als Konsument, als Textilhersteller etwas beitragen können, hier dann auch da wieder die Probleme abschieben, sondern dass wir jetzt echt sagen, nee, das ist unsere Verantwortung. Hier als Unternehmen, hier als Konsument müssen wir das ökonomisch hier auf die Beine stellen. Genau, das wäre so das Ziel und der Wunsch und Turns ist da zwischen Ökonomie und auf jeden Fall auch Impact getrieben im Sinne von, wir wollen die sein, die einen positiven Impact haben. Es geht nicht darum, Märkte zu zerstören, aber es geht darum, der Verantwortung, die wir hier haben, bewusst zu sein und Lösungen anzubieten, die auch tatsächlich langfristig funktionieren.
Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Plan an, Katja, auf jeden Fall. Und das stimmt auch, genau, es muss kein Nachhaltigkeitsthema sein, weil es muss eigentlich so die Norm sein, so genau, zu handeln, ja, und zu arbeiten. Ne? Also dieses genau sowieso nachhaltig, dieser Begriff ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger ausgelutscht. Also immer sich darüber zu definieren, also es gibt eigentlich gar keine andere Lösung mehr, als so zu denken und sich bewusst zu machen, was mache ich, wie mache ich was und wie kann ich es jetzt auch besser oder positiv verändern einfach.
Du bist jetzt ja schon einige Jahre hier im Markt und hast schon super viel im Bereich Mode und Fashion gemacht und mit unfassbar vielen Menschen gesprochen. Wie siehst du es denn eigentlich so? Also was ist so dein Gefühl von positiven Entwicklungen oder von wie ernst auch das Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft irgendwie genommen wird? Oder ist Kreislaufwirtschaft eigentlich nur das neue Nachhaltig? Oder also was ist da so dein Gefühl, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist?
Also ich finde leider in den letzten Monaten macht es mir so ein bisschen Angst wieder, weil so oft das Thema aufkommt, so von wegen brauchen wir Nachhaltigkeit noch, also so Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen, weil einfach so viel passiert ist und die EndverbraucherInnen halt doch mehr auf den Preis wieder schauen und ja, jeder möchte irgendwie was Nachhaltiges kaufen, aber keiner möchte dafür mehr zahlen. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen, obwohl ich eigentlich immer sage, okay, eigentlich ist nicht mehr die Frage, wie wir nachhaltig arbeiten, sondern dass wir es auf jeden Fall machen in unterschiedlichen Möglichkeiten. Es gibt ja auch wirklich unterschiedliche Ansätze wie Recyceln, Upcycling oder man produziert lokal oder hat eine kurze Lieferkette. Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze einfach. Ja, aber es ist echt, finde ich, momentan so ein bisschen schwierig, wirklich darüber zu sprechen. Teilweise habe ich auch das Gefühl, dass es bei manchen so ein bisschen so, oh, nerv mich nicht damit irgendwie dann ist. Aber wie gesagt, ich denke halt auch, und gerade weil die ganzen Gesetze vor der Tür stehen, wir müssen umdenken, wie wir halt irgendwelche Produktionen gestalten, Lieferketten nutzen. Also, und da kannst du recht haben, die Kreislaufwirtschaft könnte so das neue Buzzword sein nach Nachhaltigkeit auf jeden Fall, weil es ja auch absolut sinnvoll ist, nicht nur in die eine Richtung immer nur zu gucken, sondern wirklich zu schauen, okay, wie können wir halt die Ressourcen auch nutzen, die wir bereits schon haben. Aber ja, ich weiß es momentan wirklich nicht. Die Kurve der Nachhaltigkeitsbegeisterung geht gerade so ein bisschen wieder ein bisschen nach unten, habe ich echt die Befürchtung. Und ich hatte gestern, habe ich gerade, ist der neue Bericht hier von State of Fashion rausgekommen für nächstes Jahr. Und gut, da wird zwar auch das Thema Nachhaltigkeit schon benannt, aber es wird natürlich auch gesagt, also 2025 wird ein durchaus turbulentes Jahr für alle, gerade durch die ganzen Krisen und so. Und aber ich denke, man muss trotzdem irgendwie Wege finden, mit diesen Themen weiterzuarbeiten und sie dann ja vielleicht bisschen vorsichtiger, bisschen langsamer dann an den Markt zu bringen und nach wie vor immer wieder drüber reden, damit es einfach präsent bleibt. Aber ja, also ich sehe es halt auch ein bisschen
kritisch, ne?
Ja, ein bisschen eingeschränkt momentan leider. Ich verstehe, ja. Doch auf der einen Seite kann ich es verstehen, klar, weil die Leute halt sagen, ja, wir haben kein Geld und können uns die Leistung, dann wieder andere Produkte natürlich wieder gekauft werden. Also es wird ja trotzdem gekauft, aber wenn dann so Marken tatsächlich wie Esprit auch, wenn es gehen, dann muss er, halali, okay, aber die haben vielleicht auch ein bisschen falsch gewirtschaftet oder haben sich auch nicht richtig weiterentwickelt einfach. Aber sowas finde ich dann auch immer schon so krass, wenn man das so sieht, dass solche Unternehmen tatsächlich dann auch nicht standhalten können. Ja, ist echt ein bisschen nicht deprimierend, das wollen wir auch gar nicht sein, aber ich fand halt während Corona, wie gesagt, fand ich so, da war auf einmal so dieses Thema so Moments wichtig. Und danach ist es auf einmal wieder so ein bisschen gut. Wie gesagt, dann kamen auch die ganzen Krisen oder noch weitere Krisen.
Ja.
Es ist so ein bisschen wieder abgeflaut. Aber gut, wir versuchen da einfach weiter dran zu arbeiten. Und wir können ja auch gar nicht mehr anders eigentlich, weil sonst...
Ja, ich denke auch, Awareness ist halt das Wichtigste. Also man muss es irgendwie schaffen, dass Menschen sich dessen bewusst sind, was ihr Kauf für eine Entscheidung hat. Ich denke in ganz vielen Weisen immer so ein bisschen an alles, was mit Lebensmitteln passiert ist. So, da muss jetzt die Textilindustrie irgendwie auch mal durch. Also so das Thema, was ist eigentlich Fleischkonsum? Was ist eigentlich Milchkonsum? So, das sind irgendwie, schaue ich gerne mal in die Lebensmittelindustrie. Natürlich, wie lange es dauert auch, dass ein Change da ist. Aber auch da ist es möglich, wo man auch irgendwie vor Jahren noch gesagt hätte, ein veganes Schnitzel, wir brauchten sowas. Also so, da gibt es ja keinen Markt dafür. Und jetzt Großschlachtereien, Großmetzgereien umsteigen. Also so.
Ja, absolut.
Da verliere ich die Hoffnung noch nicht an die Menschheit, dass wir das schon noch irgendwie hinbekommen. Aber ja, ich glaube auch, es ist eine Geduldsprobe auf jeden Fall.
Definitiv. Und genau, wir müssen es einfach auch hinbekommen, weil so können wir auch halt nicht weiterleben. Das wird noch schlechtere Auswirkungen haben, die man jetzt ja eigentlich schon spürt. Deswegen jetzt müsste es eigentlich auch schon so langsam bei dem einen oder anderen auch mal klingeln und sagen so, okay, das ist echt komisch, was da draußen alles so passiert, gerade so klimamäßig. Aber ja, es dauert.
Es ist halt echt erst an der eigenen Haustür.
Ja, das sage ich auch immer. Und aber hat die noch nicht geklingelt irgendwie bei manchen, glaube ich.
Echt. Ja.
Ja, schauen wir mal. Aber wir kämpfen da auf jeden Fall für die Themen und dann hoffe ich, dass das einfach ja doch nochmal wieder die Kurve kriegt.
So ist es.
Genau. Katja, erstmal vielen, vielen Dank. Das war super interessant, super spannend. Und genau, gleich nochmal einen kurzen Aufruf an alle, die hier die Folge dann hören. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Unternehmen dabei, die gerne dann mit euch in Kontakt treten wollen, weil sie auch mal ein kleines Projekt machen möchten mit recycelten Materialien. Dann können sie sich bei euch melden. Ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes und dann kommt da vielleicht was bei rum noch.
Ganz lieben Dank, ganz lieben Dank. Ja, es war mir eine Ehre, hier in diesem Podcast zu sein. Es ist immer schön, über die Dinge zu plaudern und zu wissen, dass da ganz viele Menschen da draußen beim Zähneputzen oder beim Autofahren sich ein bisschen etwas über die Welt anhören und über unsere kleinen Prozesse.
Ja,
ich freue mich gerne auf die Rückmeldung, ja.
Ja, genau. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Bis dann. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Genau, Kreislaufwirtschaft muss als Wirtschaftsmodell verstanden und nicht als weiteres nachhaltiges Buzzword genutzt werden. Es ist super wichtig, dass dieser Recyclingprozess als Standard anerkannt wird, damit einfach weniger neue Ressourcen verschwendet werden. Alttextil kann ein absoluter Wertstoff sein. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.